Beispiel in einer anderen Szene arbeitet sie als Servicekraft in der Kneipe, in der Eintracht-Kneipe, und da sitzt ein Stammtisch, die reden einfach über die schönsten Tore von Eintracht Frankfurt und fangen an, total zu übertreiben. Der eine sagt, das geilste Tor war Bernd Nickel, 6 Meter ist in die Luft gestiegen und hat ihm sein, so alle machen so Münchhausen-mäßig übertreiben, und am Ende sagt dann irgendjemand, ja, aber eigentlich waren sie alle schön. Und dann gibt es einen Song, der so heißt, und dann laufen auf einer riesigen Leinwand 3 Minuten lang die schönsten Tore von Eintracht Frankfurt.
Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainova stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energieimpulse Frankfurt. Wir sitzen heute schon wieder im Deutsche Punk Park in der Mainova-Loge. Heute allerdings ich und Anna, unsere erste Premiere als Moderationsteam, und mit unserem Special Guest Henny Nachtsheim. Erstmal hallo.
Ja, hallo.
Ja, auch hallo an dich, Anna, natürlich. Natürlich. Ne? Wir wollen dich natürlich nicht ausschließen.
Nein. Danke, danke. Hallo auch von mir.
Genau. Henny, bevor wir weiter auf dich eingehen und dein jetzt bald anlaufendes Theaterstück Adlerherzen, wollen wir erstmal kurz so einen kurzen Einstieg für unsere Hörer geben. Woher kennt man Badesalz? Wie auch immer, und je nachdem, welche Generation man gefragt hat, waren die Stimmen dazu wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Wieso deine Reaktion auf sowas, wenn du sowas mitbekommst?
Also erstmal macht mir das gar nichts aus, wenn uns jemand nicht kennt, weil ich das nicht für das Wichtigste der Welt halte. Bin ja froh, dass uns überhaupt über so einen langen Zeitraum so viele Leute kennen, wie wir jetzt auch bei der letzten Tour, wo wir teilweise unser eigenen Publikums, Rekorde klingt jetzt so angeberisch, aber wir haben tatsächlich irgendwie neue, so für uns persönlich so neue Bestmarken erstellt bei der Tour mit von den Zuschauerzahlen, und das ist natürlich nach 42 Jahren viel besser oder viel größer zu bewerten als am Anfang, wenn irgendwie was durch die Decke geht. Das Tolle ist, dass wir immer älter werden, aber das Publikum vom Schnitt fast immer gleich bleibt. Also wir werden älter als unser Publikum, und das hat ja irgendwie auch dann irgendwie ist ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht auch zeitlose Sachen machen und die Leute zu uns kommen, auch wenn sie etwas jünger sind, und trotzdem sich amüsieren und nicht das Gefühl haben, das ist so altmodischer Kram. Aber natürlich weiß ich auch von meinen Kindern und von deren Freunden, dass natürlich auch eine neue Generation auch ihre eigenen neuen Comedians braucht, so wie sie neue Musik brauchen und sowas. Die werden nicht alle mit 24 noch alle die Beatles hören wollen oder die Stones. Die hören halt dann eben neue Bands, neue Singer, Songwriter und neue Comedians, Felix Lobrecht und so weiter irgendwie. Das ist dann alles, und das ist ja völlig in Ordnung.
Mir ist auch erst nach dem Recherchieren so ein bisschen aufgefallen, was ihr alles gemacht habt. Das war, also das habe ich gar nicht erwartet. Also Badesalz, das war mir Begriff, aber man ist ja dann doch vorher mal kurz in die Recherche gegangen.
Gott sei Dank. Ja. Ja, wir haben viel gemacht. Also das ist tatsächlich so. Wir sind, das ist jetzt gar nicht so mit Fleiß zu erklären, sondern eigentlich eher mit der Leidenschaft, dass wir halt immer es lieben, neue Sachen auszudenken. Als Corona kam zum Beispiel, haben wir dann auch gemerkt, wir können jetzt nicht einfach nur zu Hause bleiben, weil wir nicht spielen dürfen. Dann haben wir bei mir im Keller ein Studio eingerichtet, haben einen Raum entrümpelt, haben da ein Radiostudio reingemauert oder ein Internetradio, und haben dann Radio Badesalz gegründet und haben dann 7 Staffeln gemacht und hatten auf einmal 200.000 Abonnenten und sowas, und wir waren auf einmal in einem neuen Rausch und haben neue Sachen ausgedacht. Und das ist so typisch für uns. Also warum ich das überhaupt erzähle, weil das so stellvertretend für uns ist, dass wir immer am Überlegen sind, was kann man als nächstes machen. Jeder Einzelne auch ist immer noch getrieben. So ist ja auch Adlerherzen entstanden. Das zeichnet uns schon oder bezeichnet uns irgendwie auch, ja.
Aber von all den Sachen, die ihr macht, also Musik, Comedy, teilweise auch Synchronstimmen, irgendwie verleihen, oder jetzt hast du das mit dem Radio noch angesprochen, gibt's irgendwas, wo du sagst, das gefällt mir so am besten, das mache ich am liebsten, oder ist es eher so, immer wieder neue Sachen ausprobieren?
Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen, dass es irgendeinen Favorit gibt, sondern das ist eigentlich eher so, dass ich die große Freude und Dankbarkeit, dass ich es immer abwechseln kann. Also ich, was ich tatsächlich wahnsinnig gerne mag, ist für mich alleine schreiben. Also schreiben zu Hause am Computer, Dinge mir ausdenken, damit alleine sein. Also wir haben zwar Hunde, die dann um mich rumliegen und so, aber das finde ich total schön. Das finde ich eigentlich fast das Beste, vor allem wenn ich das Gefühl habe, dass es brauchbar ist, was ich geschrieben habe. Also wenn ich irgendwie am Ende, habe jetzt zum Beispiel 2 Bücher geschrieben dieses Jahr, einen Roman, jetzt schreibe ich gerade noch ein Eintrachtbuch zu Ende. Wenn ich da das Gefühl habe, ich habe ein Kapitel zu Ende geschrieben, ich gucke drauf und sage, ja, das ist irgendwie, das kannst du schon mal jetzt erstmal bis morgen so liegen lassen, dann habe ich eine extremst große Freude in mir und eine unglaubliche Zufriedenheit. Vor der Bühne habe ich eigentlich auch immer einen super Respekt. Ich bin immer vor jeder, egal ob es vor 50 Leuten ist oder vor 2000 Leuten, ich habe immer Lampenfieber, was ich hasse wie die Pest. Das äußert sich auch mal so, dass ich irgendwann müde werde. Also ich werde so gegen 6:30 so müde, dass ich denke, ich kann um 8 auf keinen Fall raus. Ich wünsche mir, dass jetzt jemand reinkommt. Ich wünsche mir, dass jetzt jemand reinkommt und sagt, es gibt eine Bombendrohung, der Saal muss geräumt werden, der Auftritt fällt aus. Das habe ich jeden Abend. Und natürlich wünsche ich mir es nicht wirklich. Wenn ich dann um 5:00 oder 8:00 auf der Bühne stehe, es läuft gut, dann bin ich total happy. Aber ich habe wirklich, also Lampenfieber ist echt ein Thema. Von daher, das werde ich nicht mehr vermissen. Und ansonsten, ja, auch Audiosachen mit Gerd und sowas, schon immer unsere CDs oder jetzt Radio Badesalz vor Mikrofonen sitzen.
Wie war das denn so für euch am Anfang? Also ihr habt ja dann irgendwie schon anscheinend euch irgendwie kennengelernt, gut zusammengepasst. Wann war denn so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, irgendwie sind wir ganz lustig?
Also erstmal habe ich Gerd entdeckt, weil ich Flatsch gesehen habe, seine Band damals. Und habe die, ich las in der Rundschau, also die Rodger Monotones waren gerade so groß geworden, bei denen ich war. Und auf einmal sah ich so zwei Glatzköpfe auf einem riesigen Foto der Frankfurter Rundschau mit einem riesigen Konzertbericht aus der Batsch Cup und so. Und die neuen Helden des Rhein-Main-Gebiets. Ich sage, Moment mal, was ist denn hier los? So total beleidigt. Und dann bin ich aber auch gleich auf ein Konzert von denen gegangen. Und das, ich war jetzt nicht wirklich beleidigt, ich war eher neugierig. Und dann habe ich die gesehen, war völlig begeistert. Und dann gab es einen Geburtstag von unserem Schlagzeuger und der hatte Flatsch auch eingeladen. Und an dem Tag kamen die vom Auftritt, also wir waren schon alle da ab 8 und die kamen dann so um 9:30 erst dazu. Und ich hatte an dem Tag tatsächlich brutalen Liebeskummer, weil meine Freundin mit mir Schluss gemacht hatte. Und ich war eigentlich so in der Stimmung, mich komplett zuzusaufen. Hab das aber nicht gemacht, weil ich dachte, wenn Gerd jetzt kommt, ich sitze hier und lall den zu, das geht, ich will den ja auch noch mal mehr kennenlernen. Also habe ich mich mit Wasser sehr diszipliniert zurückgehalten. Und dann haben wir, als der kam, noch, ich glaube, bis in den Morgen rein, uns unterhalten, haben sehr schnell so einen gemeinsamen Humor festgestellt, welche Figuren wir auch lustig finden. Diese ganzen, damals gab es noch ganz viel schräge Hausmeister, die irgendwie sich immer aufgeführt haben und so. Die haben wir so nachgemacht und haben dabei Leute unterhalten, ohne dass wir es gemerkt haben. Und im Morgengrauen beim Rausgehen hat der Gerd dann zu mir gesagt, ruf mich doch mal an, ich glaube, wir sollten mal irgendwas zusammen machen. Und so fing das an. Und dann weiß ich noch, dass unser erster Auftritt war dann im Frankfurter Singkasten, wo jetzt das Zoom ist. Und da waren halt 300 Leute, es waren aber alles nur Freunde, also nur so Musiker und alle wollten wissen, was macht der Sänger von Flatsch mit dem einen Sänger von Monotones. Also war eher so eine...
Was tun
so
die
eine,
da?
Ja, genau, was tun die da? Wieso ist das keine Band? Wieso bin ich da kein Schlagzeuger? Wieso bin ich da nicht der Bassist? Wieso sind die nur zu zweit? Wirklich.
Das 300 war, Leute, die beleidigt waren.
Ja, so, die waren schon wohlwollend, ja. Die waren wohlwollend, aber sie waren auch irgendwie, was ist das? Und dann hatten wir auf jeden Fall unseren ersten Auftritt im Frankfurter Singkasten, wo heute das Zoom ist. Und wir waren halt 300 Leute, aber es waren eigentlich nur Musiker und Freunde und so, die alle so eine Mischung waren, so alle waren so ein bisschen, so die ganzen Musiker waren beleidigt, weil sie nicht dabei waren, aber wir waren ja auch keine Band, wir waren nur ein Duo und die wussten auch alle nicht, was kommt und wir hatten halt eben ein Programm mit Sketchen und mit Rollen, mit Verkleidung und das war der erste Auftritt, wir hatten auch gleich einen Betrunkenen drin, der sofort gepöbelt hat, also total genervt, was ist denn das für eine Scheiße hier, und ist das die Frau Babisch da, weil ich als Frau rauskam, der wurde dann rausgetragen.
Ich wollte gerade sagen, Perücken hast also du gerne getragen.
Das war eine Feuertaufe, ja, und dann hat sich das rumgesprochen und dann mache ich mal einen kleinen Schnitt, nur mal um das Ausmaß zu beschreiben und dann haben wir ein Vierteljahr später wieder im Singkasten gespielt, mittlerweile hat sich das in Frankfurt rumgesprochen und dann sind wir in der Garderobe und da kommt der Rudi rein, der Chef, und sagt, kommt mal mit zum Fenster und dann gehen wir zu so einem Fenster. Und sagt er, guck mal da unten. Und da sah mir eine Schlange, die ging so rund bis zur Zeil um die Ecke. Also die verschwand so. Und ich wusste aber nicht, was das ist. Und sag ich, was gibt's denn da unten? Er sagt, das ist euer Publikum. Die wollen alle hier rein davon. Aber ab da ist Schluss. Wir können da gar nicht mehr reinlassen. Deswegen würde ich euch gerne fragen, ob ihr noch mal ein paar Mal hier spielt und so. Und so fing das an mit unglaublichem Zulauf. Und dann kam halt alles, wie es kommen muss. Dann kam ein Plattenvertrag, dann kamen immer größere Hallen. Dann haben wir eine Fernsehsendung bekommen, die uns deutschlandweit bekannt gemacht hat. Dann konnten wir in ganz Deutschland spielen und das haben wir dann eigentlich ganz wacker irgendwie gehalten. Es ist immer lustig, weil wir spielen manchmal so, wir haben neulich mal in Dreieich gespielt, da haben wir 6-mal gespielt, also mit immer ausverkauft. Und dann bin ich einen Abend an der Tankstelle nach dem Auftritt gerade so vor den vielen Leuten gespielt und dann sitzt da eine Frau und guckt mich an und sagt, ach, der von Badesalz, gibt's euch noch?
Und du so, und ja.
Ich sage, ja, ich komme gerade aus der Halle, wir haben da gerade gespielt und wir spielen da auch noch die nächsten Tage. Und so, ach, da kaufe ich mir mal Karte, sage ich, das wird nicht klappen, das ist leider ausverkauft. Und das war dann irgendwie so, aber so ist das auch in der Wahrnehmung. Ich weiß, dass Leute manchmal denken, gibt's die noch? Weil wir halt nicht so viel in Medien sind, aber im Live-Sektor waren wir jetzt auch bis Mai letzten Jahres eigentlich immer extrem gut dabei. Und das ist ja mehr als genug.
Also ich glaube, euer Humor ist ja sowieso auch sehr speziell, beziehungsweise trifft aber doch den Nerv von vielen Leuten. Ihr seid ja sehr geprägt von Satire, würde ich mal sagen, beziehungsweise irgendwie immer so ein bisschen an der Grenze, die Leute zu necken, dann oder beziehungsweise einfach so sehr Witze zu machen, wo manche vielleicht heutzutage sagen würden, also das ist jetzt aber nicht ganz politisch korrekt.
Ja, da muss ich entschuldigen, wenn ich da dazwischen grätsche, aber das ist ja nicht so, dass wir wirklich politisch unkorrekt sind, sondern wir versetzen und wir karikieren ja Leute, die scheiße drauf sind. Also wenn zum Beispiel unser Sabini-Sketch, der berühmte Anthony Sabini-Sketch, da gab es wirklich also auch Leute, die gesagt haben, ja, aber der wurde vom Spiegel als einer der besten Antirassismus-Sketche ever in Deutschland geadelt. Und das ist er auch. Also das ist ein Sketch, ich war hier im Stadion, ich habe das hier erlebt, wie Leute Anthony Yeboah beleidigt haben, wo Bananen auf die Aschenbahn flogen und die Affenlaute und sowas, weil die Angst vor dem hatten, dass er uns hier in die zweite Liga schießt. Und da wurde es extremst rassistisch, was man sich heute in dem Stadion gar nicht mehr vorstellen kann. Und ich saß mittendrin und hörte, wie auf einmal jemand zu den Jungs sagte, wisst ihr eigentlich, dass der nächste Saison wahrscheinlich bei uns spielt? Und die kippten. Und die sagten einfach, oh, ja, so schlecht ist er ja gar nicht. Ja. Und so, da habe ich das abends dem Gerd erzählt, der sagt, das müssen wir auf die nächste Platte machen. Das ist das Karikieren von Rassismus gewesen und nicht, dass wir das gut fanden.
Nee,
und
absolut.
Und wenn wir Arschlöcher spielen, dann um die Arschlöcher zu demaskieren und nicht, weil wir das irgendwie prima finden. Aber meine Tochter sagt auch, also meine Jüngste, wir hatten neulich die Diskussion, sagt sie, Papa, ich bin nicht sicher, ob heute alle diesen Sketch nochmal so verstehen würden.
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Weil die Korrektness oder die Angst, nicht korrekt zu sein, so groß ist, dass man vielleicht schneller was unterstellt, als es vielleicht begründet ist. Und deswegen bin ich froh, dass wir das damals haben so machen dürfen. Und wir zeigen gerne Leuten, wie komisch sie sein können.
Du hast ja auch noch den Podcast mit deinem Sohn, so dass ich es auch richtig sage, wie Vater und Sohn.
Genau.
Nicht wie Vater, so der Sohn. Das war nämlich gerade mein Gedankenfehler.
Nee, das ist auch nicht so. Wie der Vater, so der Sohn ist überhaupt nicht so.
Genau, deswegen habe ich lieber noch drauf geguckt.
Ich arbeite mit meinem Sohn total gern. Der spielt auch bei Adlerherzen mit. Und die Podcasts machen riesen Spaß. Aber ein Podcast ist tatsächlich nicht kein Ersatz jetzt für einen Comedy-Act. Auch wenn wir damit jetzt live spielen, wir spielen im Mai in der Kees in Frankfurt zwei Abende, die laufen auch richtig gut vom Vorverkauf, also das wird alles wohl voll und dann, aber das ist halt eben ein Podcast und ich betrachte es eher als ein weiteres schönes Projekt, was ich machen darf.
Gut, wir haben immer so eine kleine Unterbrechung so zwischen verschiedenen Parts in unserem Podcast und das nennt sich Schnellfragerunde. Da werden Fragen schnell gestellt, die du auch im besten Fall schnell, kurz und knackig beantwortest. Ja, damit würden wir mal starten, wenn du bereit bist.
Ich bin bereit.
Äppler pur oder gespritzt?
Gespritzt.
Was oder wen findest du lustig?
Thorsten Sträter finde ich sehr, den mag ich sehr. Ich gucke auch gerne das Gipfeltreffen mit den dreien, also mit Olaf Schubert und Johann König auch gerne. Das sind so Sachen, über die ich mich sehr amüsiere. Ich vermisse Harald Schmidt.
Okay, cool. Was war denn der schlechteste Rat von deiner Mutter?
Du gehst zu diesem Friseur in der Bahnhofstraße.
Was das, eine war Frisur ist
das war definitiv. Ich sah aus wie ein Mädchen. Ja, war auch dramatisch.
Okay, jetzt noch ganz schwierige Frage zum Abschluss der Schnellfragerunde. Mit wem arbeitest du lieber, Max oder Gerd?
Ich weigere mich, das zu beantworten. Ich liebe beide.
Beide mal realistisch.
Ja, genau.
Beide sind großartig und beide sind Menschen, die mir wahnsinnig viel bedeuten. Ich werde einen Teufel tun, mich da in einen Spalt dazwischen zu jagen.
Der ein oder andere würde sagen, du bist der große Eintracht-Fan. Wie kam?
Ich bin der große Eintracht, das wäre ja völlig anmaßend. Ich bin einer von diesen ganzen völlig bescheuerten, leidenden, jubelnden.
Aber ein großer Eintracht-Fan, da sind wir uns einig. Wie kam das? Also wie kam die Leidenschaft zur Eintracht? Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, dein Programm Adlerherzen, das ist ja auch so eine Hommage quasi an die Eintracht. Genau. Wie kam es dazu?
Kann ich genau beantworten. Ich war 14, glaube ich. Also das Alter, glaube ich, kann auch 13 oder 15 gewesen. Auf jeden Fall war ich großer FC Köln-Fan. Und zwar, weil ich Wolfgang Overath aus dem Fernsehen kannte. Das war damals der Spielmacher von Köln. Ich habe den total bewundert. Und dann las ich irgendwo, dass die Eintracht gegen Köln spielt. Ich war noch nie hier in dem Stadion gewesen, also im alten Waldstadion. Und habe mich dann von einer Freundin, weil ich dann noch keinen Führerschein hatte, die hatte schon einen, hat mich dann da hingefahren. Und dann bin ich alleine reinmarschiert, habe mir eine Karte gekauft, was man damals noch konnte. Man konnte zum Kassenhäuschen gehen und konnte eine Karte kaufen. Das ist heute völlig unvorstellbar. Ich glaube, es gibt gar keine Kassenhäuschen mehr. Aber,
und manchmal kriegt man ja noch für einen Gästeblock oder für einen Familienblock.
Ja, gut. Auf jeden Fall, wisst, was ich meine. Und dann bin ich da mit meinem Köln-Schal reingegangen und dann habe ich das Spiel Eintracht gegen Köln gesehen. Ich habe selber auch Fußball gespielt. Ich hatte schon auch ein gewisses Verständnis von Fußball. Und dann habe ich Grabowski und Hölzenbein gesehen. Und dann habe ich einfach, irgendwann war ich wie paralysiert und dann haben die mich einfach so begeistert, dass ich raus bin. Es war so ein bisschen so, wie wenn du als Katholik in einen buddhistischen Tempel reingehst und kommst als Buddhist wieder raus. Es war so, ich war so wie umgedreht. Und da habe ich meinen Kölnschal an den Zaun gehängt und habe mir von meinem Taschengeld einen Eintrachtwimpel gekauft.
Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Ausblick oder so einen kleinen Spoiler schon mal geben. Weil ich meine, in deinem neuen Stück Adlerherzen ist ja gerade dein aktuelles Projekt und du hast uns ja auch vorab schon verraten, gleich stehen noch Proben an.
Genau.
Für das Stück. Könntest du uns schon mal so ein bisschen verraten, um was geht's denn so in dem
ja,
Stück?
Ja, also sag mal, wir haben ja so ein bisschen Informationen haben wir ja auch schon veröffentlicht. Ich habe halt überlegt, wie man das machen kann, wie kann man bestimmte Themen abbilden in so einem Stück. Es geht so, gibt so drei Säulen, auf denen das ganze Stück basiert. Das sind so sportliche Erfolge, vor allem jetzt die etwas jüngeren, die Historie und dann vor allem die größte, dickste Säule ist halt eben wir Fans mit all unseren Marotten, mit all unseren positiven wie negativen Begleiterscheinungen, wie Aberglauben, wie Freude nach, wie Euphorie und übertriebene Freude nach Siegen und der große Frust nach Niederlagen. Und das habe ich überlegt, wie man das abbilden kann, so dass wir uns auch immer wieder erkennen. Und dann kam ich auf eine junge Hauptperson, also die ist eine ganz junge Frau, die ist Minijobberin, weil sie ihren Enkeln Dauerkarten versprochen hat, die sie selber bezahlen muss, aber sie hat die Kohle nicht, also hat sie ganz viele Jobs angenommen und bei diesen Jobs begleiten wir sie und jede Szene ist ein neuer Job mit anderem Bühnenbild und jede Szene hat immer mit der Eintracht zu tun, immer mit einem anderen Kontext. Also meinetwegen arbeitet sie in der Physiotherapiepraxis, wo sie dann noch so die zwei Patienten reinschiebt und dann denkt man vielleicht am Anfang, was hat das jetzt mit der Eintracht zu tun, aber dann kommen die beiden Physios rein und die sind total scheiße drauf, total schlecht gelaunt, weil die Eintracht am Abend vorher verloren hat. Und dann spritzen die so das Öl auf die Rücken und sowas und hauen da drauf und es klatscht irgendwie. Oh, und die sind total, hast du gestern gesehen, gegen Union Berlin, letzte Minute auf und batsch und so. Und daraus entsteht dann ein Lied. Die Band greift es dann auf mit der Schlagzeuger und dann entsteht ein Song, der heißt Du machst uns fertig. Und da geht's dann tatsächlich mal 3-4 Minuten lang um dieses Leid, wenn wir sehen, wie der Ball der Gegner die Flanke in den Strafraum fliegen lässt und du weißt, gleich passiert's und so. Das wird in dem Lied so beschrieben. Und da geht's halt eben auch um die Eintracht. Und dann ist sie zum Beispiel in einer anderen Szene, arbeitet sie als Servicekraft in der Kneipe, in der Eintracht-Kneipe und da sitzt ein Stammtisch, die reden einfach über die schönsten Tore von Eintracht Frankfurt und fangen an total zu übertreiben. Der eine sagt, das geilste Tor war Bernd Nickel, 6 Meter ist in die Luft gestiegen und hat ihm sein. So, alle machen so Münchhausen-mäßig übertreiben und am Ende sagt dann irgendjemand, ja, aber eigentlich waren sie alle schön. Und dann gibt es einen Song, der so heißt. Und dann laufen auf einer riesigen Leinwand 3 Minuten lang die schönsten Tore von Eintracht Frankfurt.
Die Idee mit den Adlerherzen ist ja bestimmt über Jahre gewachsen. Dann kam ja aber Corona dazwischen. Wie war das denn? Ist das Stück dann erstmal liegen geblieben oder hast du immer mal wieder dran weitergeschrieben?
Ja, das ist tatsächlich genau schon, wie du es gerade beschrieben hast. Die Idee kam 2018. Dann habe ich das damals Freddy Bobic vorgestellt, als der noch hier Vorstandschef war und der war total begeistert, dann musste ich das tatsächlich dem kompletten Vorstand vorstellen. Da war ich so nervös, wie bei einer Führerscheinprüfung oder sowas. Also ich habe nicht gedacht, dass es in meinem fortgeschrittenen Alter nochmal so geht. Dann bin ich dann in diese Vorstandsloge rein, das war hier irgendwie auch in der Nähe und dann habe ich ihnen das vorgestellt, dann waren die zum Glück sehr angetan und haben gesagt, wir wollen das haben und dann ging das weiter und dann habe ich das Ding ausgeschrieben, dann gab es Verträge und dann war geplant, über 2 Jahre 40 Mal in der Jahrhunderthalle zu spielen. Und dann kam, wie du gerade sagst, Corona und dann war das weg. Badesalz hat nicht gespielt. Das Stück hätte 2020 starten sollen im Herbst, war auch dann weg. Und dann habe ich das auch beiseite gelegt, als ich gesehen habe, dass es länger dauert. Und dann hat man mir von der Eintracht auch gesagt, sehr fair, Henny, nicht böse gemeint, aber wenn Corona vorbei ist, werden wir das trotzdem auch nicht machen, weil wir sehr viel jetzt Geld verlieren und da können wir draußen schlecht erklären, warum wir jetzt noch Geld in so ein Bühnenstück stecken. Deswegen sei nicht böse, aber das wird nicht stattfinden. Das habe ich total akzeptiert. Ich war mit niemandem böse, null. Ich habe das verstanden und dann rief aber Axel Hellmann nach Sevilla an und man sagt, jetzt werden die Karten neu gemischt, komm doch mal. Und dann bin ich hin und dann saßen wir mit mehreren Leuten im Konferenzraum und dann hat er mich gefragt, ob ich noch Lust und Zeit hätte, das zu machen. Und das musste er mich natürlich nicht fragen. Und dann haben wir wieder losgelegt. Ich habe ja mit Andreana Clemens, unserer Regisseurin, eine meiner besten Freundinnen, mit der ich das mache, haben wir uns dann wirklich getroffen, haben Wochenenden verbracht, haben geschrieben, haben die Texte ausgeschrieben, haben mit Ali Neander die Musik entworfen. Und dann haben wir das einfach jetzt wieder auf die Bahn gebracht.
Könntest du vielleicht nochmal so mit einem Satz beschreiben, für wen ist denn Adlerherzen oder wer sollte sich das unbedingt anschauen?
Also ich würde sagen, dass Eintracht-Fans schon, sagen wir mal, im Vorteil sind, weil sie natürlich die Emotionen, die in dem Stück vermittelt werden, auch, glaube ich, das wird sie ansprechen. Also mehr als jetzt jemand, den es gar nicht interessiert. Aber interessanterweise zum Beispiel der Max. Und wir haben im Ensemble zwei, drei Leute, die keine großen Fußballfans sind. Die sind Schauspieler und die lieben dieses Stück, weil sie sagen, es hätte ihnen sogar so einen Zugang zur Eintracht nochmal verschafft irgendwie oder zu dem Thema. Die auf einmal sagen, jetzt seitdem ich zum Ensemble gehört, gucke ich am Samstagabend, wie haben die gespielt und so. Also ich glaube, dass wir das so, also wenn wir es gut auf die Bühne bekommen, wenn alles klappt, Technik und alle ihren Text können und so, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch Leute unterhält, die gar nicht so sehr aus dem Fußball-Fan-Bereich kommen. Maße ich mir aber nicht an, das festzulegen. Ich glaube, dass es, wenn jemand auf meinen Humor steht oder den Badesalz-Humor, dann liegt er da auch schon mal nicht ganz falsch. Es ist kein Badesalz-Stück. Es ist auch nicht dauernd auf Humor ausgerichtet, sondern auch mal auf Emotionen und auf andere Sachen. Aber es soll schon auch nicht bierernst werden. Und ich glaube, wenn jemand Lust hat auf so eine, ja, auch irgendwie auf eine lustige Art von Unterhaltung oder eine sehr bewegte, fröhliche Art, dann ist er bei uns nicht falsch.
Genau, in deinem Stück ist ja auch der Max wieder dabei, aber in der Recherche haben wir herausgefunden, du hast ja auch noch zwei andere Kinder.
Ja, zwei Töchter.
Zwei Töchter, genau. Und kommen die auch mal mit dir auf die Bühne oder gibt es da auch Projekte mit denen
zwei? Also da muss ich dazu sagen, Lucy ist meine jüngste Tochter, ist 24. Die ist ambitioniert, die produziert jetzt auch mit einer Freundin einen Podcast bei mir im Keller. Da bin ich dann quasi, dann bin ich so der Techniker. Ob ich mit ihr mal auf der Bühne stehen werde, weiß ich nicht. Also da, so, ihre Ambitionen gehen jetzt noch überhaupt nicht Richtung Bühne. Und meine große Tochter ist Erzieherin, Jascha, die ist 30. Und die würde eher sterben, als dass sie auf die Bühne geht. Die würde sich wahrscheinlich eher selber umbringen, bevor sie auch auf die Bühne muss, weil die so schüchtern ist, was das angeht. Und der reicht schon irgendwie, wenn beim Geburtstag irgendwie mal ein paar fremde Leute eingeladen sind und sie muss da erstmal ins Wohnzimmer reinkommen. Also von daher, also jetzt nicht übertrieben, die ist Erzieherin, die ist natürlich, hat ja auch viel mit Leuten zu tun, aber die Bühne ist nichts für sie. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
So, Anna und ich kommen auf jeden Fall auch mal vorbei.
Sehr gut.
Ja, cool, dann kommen wir jetzt schon zu unserer zweiten Schnellfragerunde. Ja, ja, Emily.
Genau, diesmal darf ich auch wieder, wie eben, wie gehabt. Okay, Frage 1. Dein Eintracht-Idol ist?
Schon verstorben, das war Jürgen Grabowski.
Und aus der aktuellen Mannschaft, wer ist da so dein Lieblingsspieler aktuell?
Ich bin großer Tuta-Fan.
Hast du auch eine Lieblings-Eintracht-Spielerin?
Nämlich Sophia Kleinherne.
Mit der war ich in einer Klasse. Wenn du jetzt Multimilliardär wärst, wen würdest du der Eintracht dazu kaufen?
Das ist ja geil. Das ist eine gute Frage, da habe ich noch nicht drüber. Was fehlt mir denn so? Keine Ahnung, müsste ich mal. Ich würde auf jeden Fall nach England gehen und würde es, damit die mal sehen, wie das ist, wenn man den guten Spieler wegkauft.
Bratwurst oder Fingerfood?
Bratwurst, eindeutig.
Okay, jetzt mal die ausklingende Frage. Wo entspannst du dich?
Ich entspanne mich am besten bei mir zu Hause.
Bist du auch so privat dran interessiert, öko, nachhaltig? Hast du da irgendwie Themen, mit denen du dich in die Richtung beschäftigst?
Also ich muss sagen, dass ich zum Beispiel mit meinen drei Kindern tatsächlich auch wirklich gute, wie soll ich das jetzt sagen, wenn ich jetzt sagen würde, Kontrolleure, wäre das zu blöd, aber drei Menschen habe, die mich auch auf Dinge immer aufmerksam machen, die sich damit auch alle beschäftigen. Also zwei meiner Kinder ernähren sich vegetarisch, also nicht vegan, aber vegetarisch. Wir reden viel auch über Nachhaltigkeit, wir reden über Wasserverbrauch und so ein Kram. Ich weiß noch, wie meine Tochter, also die jetzt 30 ist, als sie klein war, gab es so ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber vielleicht kennt man das, da ging es um so einen Wassertropfen, der Wassertropfen war dann die Hauptfigur und da ging es halt eben, es war letztendlich natürlich ein Buch, wo es um Wasserverbrauch ging und dann stand die irgendwann mal abends, als ich mir die Zähne geputzt habe, kam die zu mir ans Waschbecken und ich war wirklich in Gedanken, putz mir die Zähne und das Wasser lief halt, ne? Und dann hat die das so zugetreten und sagte, das musst du doch stoppen, Papa. Und dann hat mir dann ihr Buch gezeigt und sowas. Und das hat mich echt beeindruckt, jetzt ohne Quatsch. Also gerade weil es von so einer Sechsjährigen kam, irgendwie nicht irgendwie jetzt von irgendeinem Besserwisser.
Wir sitzen ja gerade im Deutsche Bank Park offenbar, ja. War ja angekündigt.
Offensichtlich, wenn wir uns nicht täuschen beim Rausgucken.
Ja, genau. Nochmal für die Hörer und Hörerinnen. Oben auf dem Dach wird ja auch gerade oder ist eine PV-Anlage montiert worden. Ist das auch sowas, mit dem du dich beschäftigst? Ja. Also so, wie gewinne ich meinen Strom, Ökostrom oder?
Genau das. Ja. Ich bin gerade dabei, ich habe vor einer Woche mich mit einem Allrounder getroffen, ein Freund von mir, der alles macht und ich wohne in einem Haus, der ist wirklich, der kann alles, okay. der kann vom von der Badrenovierung bis zum Dach. Und dann habe ich ich will mein Dach neu machen lassen, weil ich wohne in einem Haus, was jetzt doch schon über 40 Jahre alt ist und das Dach ist echt marode. Wir werden im Sommer das Dach erneuern und dann auch eine Solaranlage drauf machen. Also das ist genau das, was ich total super finde, dass das geht und das ist genau das, was ich machen möchte.
Gut, dann um jetzt nochmal so den Kreis zu schließen, abschließend, Achtung Wortspiel, Stichwort positive Energie. Was kann denn aus deiner Sicht die Eintracht leisten? Also würdest du sagen, Fußball ist mehr als nur Sport oder gibt's da irgendwas, wo du sagst, da kann man mit Fußball doch schon einiges erreichen?
Ich glaube, erstmal kann man mit Fußball generell, glaube ich, mit einem Verein, mit der Strahlkraft von der Eintracht ganz viel in alle möglichen Bereiche erreichen. Das ist halt natürlich eine Frage, wo die Eintracht sich selber positioniert sieht und das will ich auch nicht reinquatschen, aber es gibt ja sogar schon Beiträge und eigene Filme über das Nachhaltigkeitsprojekt von der Eintracht. Das heißt, ich glaube, dass die da schon einer von den Vereinen ist, die da weiter sind. Ich muss aber dazu sagen, das werdet ihr vielleicht besser wissen, ich kenne mich in der Bundesliga jetzt tatsächlich, ich gehe jetzt nicht auf die Seiten und gucke drauf, ob jetzt Werder Bremen oder Bayern München, was die jetzt energiemäßig schon alles machen und richtig machen. Ich gehe davon aus, dass intelligent geführte Vereine auch ein intelligentes Umweltmanagement haben und sich da Gedanken machen, was Nachhaltigkeit angeht. Ich glaube, bei der Eintracht ist es ein großes Thema und das finde ich erstmal gut. Und wenn sich das vermittelt und wenn der eine oder andere Eintracht-Fan dann über den Weg auch mal auf den Trichter kommt und sich hinterfragt, dann ist das aller Ehren wert.
Henny, tausend Dank. Es war ein richtig, richtig cooler Einblick ins Programm in die Vergangenheit. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Dankeschön.
Damit auch auf Wiederhören an unsere Hörer und Hörerinnen. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Kanäle abonniert, in unsere Shownotes guckt, auf www.mainova/podcast reinschaut. Da findet ihr weitere Informationen. Und vielleicht schaut ihr auch mal auf unseren Kanälen auf Instagram und Co. rein. Da gibt es vielleicht auch was zu gewinnen. Und damit wünschen wir euch einen energiereichen Tag.
Energieimpulse. Powered by Mainova.